Der Pädagoge und die Altenpflegerin. Ein Podcast für alle, die mit Menschen arbeiten oder es in Zukunft gerne wollen. Mit Benjamin und Fabienne Kaspar.
Einen schönen guten Tag zu der Pädagoge und die Altenpflegerin. Eigentlich würdet ihr jetzt hier meine Schwester Fabienne Kaspar hören. Die ist aber heute nicht da. Und nein, der Matti, der Matthias-Spion ist auch nicht da, sondern Thomas Freitag aus dem Schwestern-Podcast Rotz und Wasser und die Zentrale. Hallo Thomas.
Schönen guten Tag, schön, dass ich auch mal hier sein darf.
Und als Gast haben wir auch Tom Riekmann hier. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Möchtest du dich mal selber vorstellen, weil du hast so eine lange Laufbahn, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
Also Grundschule werde ich erstmal überspringen, aber vielleicht sprechen wir da ja noch drüber. Genau, ich bin Torben Riekmann. Ich habe Sonderpädagogik an der Uni Hamburg studiert. Das heißt, dass ich als Lehrer eigentlich arbeiten könnte. Bin dann aber neben ein paar Lehraufträgen an der Uni geblieben, habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort gearbeitet, mitgewirkt an der weltweit größten Studie zur Trisomie 21, dem Down-Syndrom. Und habe dann meine eigene Studie gehabt und habe dazu auch promoviert, nämlich zu inklusiven Mathe-Lernmaterialien. Und Teile dieser Studie sind jetzt in ein neues Startup, das ich gegründet habe, eingeflossen. Und zwar in unsere App Mambio.
Und Mambio ist deine zweite App. Du hattest ja schon vorher eine App, die hieß Mathilda. Und die ist jetzt auch in Mambio integriert, ist das richtig?
Ja, genau. Also ein Teil meiner Promotion war, oder ein beträchtlicher Teil war, eine bestimmte Art der Mengendarstellung, wie Mengen dargestellt werden können, damit man damit Kopfrechnen lernen kann, auch wenn man eine sogenannte geistige Beeinträchtigung hat. Und das ist unter dem Namen Mathilda erst erschienen. Das gibt es auch nach wie vor als Web-App und als Materialien, zum Beispiel aus Holz. Und diese besondere Art der Mengendarstellung, die ist auch in Mambio eingeflossen.
Okay, ich würde sagen, wir fangen mal von ganz vorne an. Wir haben ja jetzt auch das Thema Lernbeeinträchtigung und wie lernt man vielleicht auch. Thomas, bei uns früher in der Schulzeit war das ja so, wir nehmen jetzt mal Mathe, weil wir haben ja gelernt gerade oder gehört, es geht um Mengen. Eigentlich war das doch bei uns so in der Schule, hast du alles verstanden, war alles gut, hast du was nicht verstanden, ging der Unterricht einfach weiter.
Also genau.
Also egal, ob du es jetzt verstanden hast oder nicht, es ging weiter und du bist so hinterher gekrochen und hast es eigentlich nicht mehr aufgeholt.
Jetzt sind wir natürlich, also Leute, die unsere Podcasts verfolgen, wissen ja, dass wir uns beide schon seit der Schule kennen, seit Mitte der 90er. Und wir auf einer Gesamtschule waren, auf einer evangelischen. Und da gab es ja dann in der Sekundarstufe 1 Kurse. Ne? Es gab den G-Kurs, es gab den E-Kurs und den F-Kurs. Der G-Kurs war für die, ich sag jetzt mal,
Für uns,
ja, für die ganz, ganz
Schlauen, ne?
Und dann der E-Kurs, das war diese mittlere Stufe. Und der F-Kurs war dann schon für die Fortgeschrittenen, ja. Und das gab es dann in verschiedenen Unterrichtsfächern. Es gab Chemie, Physik, Mathe, Englisch, ja, und was gab es noch? Bio war ja auch ein Leistungskurs.
Bio war auch ein
Leistungskurs. Genau. Und ich sag mal so, da war dann, glaube ich, so das erste halbe Jahr der 7. Klasse, da hat sich so entschieden, in welche Kurse man kommt, je nachdem, wie die Noten waren und so. Und so am Anfang war ich auch relativ gut. Da war ich, glaube ich, bei Englisch im E-Kurs, bei Mathe war ich auch im E-Kurs und alles so eine Sachen. Und im Laufe dieser nächsten 4 Jahre war ich fast immer nur am Ende in den G-Kursen und es war auch immer derselbe Lehrer. Also irgendwie habe ich auch immer dich da wieder getroffen. Ja. Und Englisch gab es auch noch, ne? Deutsch meine ich, ne? Und dass ich überhaupt, damals hat man es ja Realschulabschluss genannt, ne? Heute ist es ja mittlere Reife, wie man das nennt, oder? Habe ich eigentlich nur dem Deutsch- und dem Biokurs zu verdanken, weil da hatte ich beides ein E. Sonst hätte ich auch nur einen Hauptschulabschluss bekommen.
Ja, und war das aber bei dir in der Grundschule auch so? Du hast Mathe perfekt verstanden. Also bei mir in der Grundschule war das so, ich hatte immer eine 1 in Mathe, habe alles verstanden, dann ging das in die Oberschule, irgendwann kamen die quadratischen Gleichungen.
Mit x gleich y und so, ne?
Total abgekackt.
Ich auch, so. Genau. Das hat mich dann auch den Mathe-E-Kurs gekostet. Und hatte auch eine Lehrerin, die, wenn du es gerade schon so ansprichst, so ich bin irgendwann nicht mehr mitgekommen. Der Unterricht ging weiter, so wie du gesagt hast. Ja, hab fast geheult, hab rumgeschrien. Ich kann das nicht. Die Lehrerin war dann auch eklig. Ja, wenn du das nicht kannst. Hab 5 und 6 geschrieben und dann haben wir uns im G-Kurs wieder gesehen. Und das war dann nicht so das Gefühl irgendwie so, dass da wirklich ein pädagogischer Hintergrund war. Komm mal an die Seite, was sind deine Probleme und alles so, ne? Sondern einfach, ja, hast du Pech gehabt. Dann bist du jetzt halt im G-Kurs. Aber du hast ja die Chance, dich wieder hochzuarbeiten.
Die Grundkenntnisse haben wir. Wir kommen gut durchs Leben. Jetzt ist es aber so, viele kriegen ja in der Grundschule schon nicht alles mit oder können es nicht lernen oder verstehen es nicht oder haben vielleicht sogar eine Dyskalkulie, was ganz lange nicht anerkannt wurde. Und sie haben Probleme, überhaupt mit Zahlen umzugehen, Mengen zu verstehen. Was ist mit denen? Die wurden früher, jedenfalls bei uns in der Grundschule, liegen gelassen. Also die konnten einfach nicht, die hatten Druck in der Schule, haben Arbeitsbögen bekommen, ja, wieder alles falsch, 0 Punkte 6 oder sowas. Ganz, ganz schlimm. Und ja, Torben, du bist ja 35 Jahre alt, ein bisschen jünger als wir. Wie war das dann bei dir in der Schule? Wurden da denn die Kinder, die es nicht konnten, irgendwie ja, mitgenommen oder gab es Förderunterricht oder wie war das da?
Also in meiner Grundschulzeit war es so, dass schon im Gleichschritt gelernt wurde, aber wenn es Schwierigkeiten gab, wurde schon mal ein Kind beiseite genommen und ich glaube, es gab auch Förderunterricht, Förderkurse. Aber das, was wir heute kennen, dass richtig differenziert wird, dass man sich überlegt, also folgende Aufgaben habe ich für diese und jene SchülerInnen, die anderen Aufgaben habe ich für diese und jene, das hat dann noch gar nicht so richtig stattgefunden, so wie ich das in Erinnerung habe. Und was ihr gerade erzählt habt oder Thomas, was du erklärt hast, das, darauf wollte ich auch noch mal kurz zurückkommen. Das finde ich sehr spannend. Du sagst, Grundschule war alles super oder genau und bei dir auch, Benjamin.
Ja.
Und als es dann um Algebra ging, dann hattet ihr Schwierigkeiten. In der Grundschule habt ihr euch um Arithmetik gekümmert die ganze Zeit hauptsächlich.
Ich sag mal ja.
Das ist also das was das Rechnen mit was unter Zählen und Rechnen erstmal verstanden wird, das habt ihr gemacht. Ihr habt nicht irgendwelche Unbekannten gesucht. Das ist der Bereich der Algebra. Und das ist ein völlig anderer mathematischer Zweig. Und das wäre so, als hättet ihr in der Grundschule nur Fußball gespielt, im Sport und plötzlich in der weiterführenden Schule Volleyball. Und dann hätte man sich gewundert, warum ihr Volleyball nicht so gut hinbekommt. Ihr seid doch bisher so gut gewesen in Fußball.
Ach, das ist ja interessant. Das baut also gar nicht unbedingt aufeinander auf.
Ja, das eine ist eine Voraussetzung fürs andere in gewisser Weise. Ja. Aber es gibt zum Beispiel Leute, und das ist sehr spannend, nämlich bei Personen mit Trisomie 21 ist das häufiger so, dass sie größere Probleme in der Arithmetik haben und nicht aus dem Stegreif lernen können, was eigentlich 27 plus 12 ist. Aber quadratische Gleichungen lösen können, wenn sie wissen, wie es geht und wenn sie einen Taschenrechner verwenden dürfen. Das heißt, also man denkt immer, es baut alles perfekt aufeinander auf und gehört zusammen. Das stimmt aber nur bedingt. Also man kann auch den einen Bereich einfach nicht so gut verstehen, aber sich dafür dann in den anderen Bereichen weiterbilden oder eben austoben.
Okay, jetzt sagtest du ja gerade, früher bei dir gab es Förderunterricht in der Grundschule und da wurden die Personen rausgenommen. Das ist ja erstmal nicht so ganz der Inklusionsgedanke.
Nee.
Ja. Und die Kinder wahrscheinlich, die rausgenommen wurden, wussten ja auch, oh, wir sind nicht so gut oder wir sind vielleicht schlecht oder hatten schlechtes Selbstwertgefühl. Gehe ich von aus. Also es ist ja kein positives Gefühl, Sonderunterricht zu kriegen.
Nee, das gebe ich dir recht, weil das ist wenn man ehrlich ist, also ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber halt irgendwie jede Minute von mehr Unterricht lehnt man ja auch ab in dem Alter und so alles, ne? Oder du hast halt das Gefühl, ich bin nicht so schlau, warum muss ich denn jetzt noch Sonderunterricht bekommen, ne? Also allein schon der Begriff, finde ich, kann schwierig ausgelegt werden.
Definitiv. Und deswegen ist jetzt so ein bisschen auch meine Frage an Torben. Ist das auch ein Grund, warum du dich für dieses Thema so interessiert hast? Also wie können Kinder Mengen lernen und Rechnen lernen? Also irgendwie muss man ja in diese Richtung gekommen sein aus irgendeinem Grund oder wegen irgendeiner Idee oder aus persönlichen Gründen.
Tatsächlich war es so, dass ich an der Uni Hamburg habe ich, als ich studiert habe, habe ich ein bestimmtes Prinzip kennengelernt. Nämlich die Kraft der 5. Das ist eine Fünferbündelung Und da werden Mengen in Fünfergruppen dargestellt. Das kannte ich aus meiner Schulzeit nicht. Und das ist allerdings doch schon sehr stark verbreitet. Gerade in letzter Zeit findet man das in allen möglichen Materialien. Also zum Beispiel wird die 8 dargestellt als 5 Punkte in einer Reihe und 3 extra Punkte. Oder die 15 sind dann eben 3 mal 5 Punkte. Und das Besondere ist, dass man mit diesen Mengendarstellungen ein Gefühl für Mengen bekommt. Man kann die sich vor dem geistigen Auge vorstellen und dann diese Mengen verändern und Addition und Subtraktion vornehmen. Das könnt ihr euch mal mit den Fingern vorstellen. Ihr wisst ja, an einer Hand sind 5 Finger. So, und wenn ihr jetzt die Augen zumacht oder irgendwo hinguckt, wo ihr nicht so viel Störbild habt, könnt ihr euch eine Hand vorstellen und 3 Finger. Und jetzt kann ich sagen, zieht doch mal 2 Finger davon ab und dann seht ihr eine Hand und einen Finger zum Beispiel. Und das ist dieses Prinzip der Fünferbündelung. Und das funktioniert für die meisten Leute richtig, richtig gut. Und davon war ich begeistert an der Uni, habe gemerkt, das möchte ich auch in meinem Unterricht einsetzen, habe das auch gemacht. Habe dann aber gemerkt, dass ich an Grenzen gerate, wenn ich mit Personen mit Lernschwierigkeiten, zum Beispiel mit einer Trisomie 21, damit arbeiten möchte. Irgendwie merken die sich diese Mengenbilder nicht richtig, hatte ich so das Gefühl. Woran liegt denn das? Und worin liegt eigentlich die Schwierigkeit? Und dann haben wir in dieser Studie, die ich eingangs erwähnt habe, haben wir festgestellt, dass Menschen mit Trisomie 21 in der Regel ihre Umwelt anders verarbeiten. Und dann war klar, dass die aus diesem Grund, ich muss jetzt gar nicht noch weiter ins Detail gehen, aber dass sie aus diesem Grund mit dieser Fünferbündelung nichts anfangen können. Und da kann man noch so oft sagen, guck's dir doch nochmal genauer an, schau genau hin, du musst nur oft genug lernen und sei nicht so lernfaul. Das Lernmaterial passt überhaupt nicht zum Kind oder meistens sind das auch schon Jugendliche, zu denen dieses Lernmaterial nicht passt. Und denen wird also die ganze Zeit etwas gezeigt, womit sie nichts anfangen können, als würde man so eine richtig schöne PowerPoint-Präsentation einem blinden Schüler, einer blinden Schülerin zeigen und sagen, jetzt konzentrier dich doch mal, um damit zu lernen. Es geht halt nicht. Und dann darf man, also dann liegt die Schwierigkeit nicht in der Schülerin, sondern im Material.
Und aber gleichzeitig auch am Lehrer, oder? Dass er ja gar nicht die Kapazität hat, das vielleicht allen Schülern differenziert beizubringen.
Ja, das ist das Problem. Du als Lehrkraft musst du darauf vertrauen, dass die Materialien, die du dir von einem Verlag oder so holst, dass die funktionieren. Ja. So, da ist es schwer möglich, sich so gut auszukennen und eigentlich am besten noch eigene Forschung zu unternehmen, um jede einzelne Darstellungsform in verschiedenen Fächern zu testen. Das geht eben nicht. Und deswegen haben wir dieses Dilemma letztlich. Hm. Und das war für mich Grund, also so diese Ungerechtigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die Frage, ob es vielleicht eine andere Möglichkeit gäbe, eine Alternative herzustellen zur Kraft der 5. Hm. Das war der Grund, weshalb ich mich dann damit beschäftigt habe.
Jetzt musst du aber wahrscheinlich, wir reden ja hier auch von einer App, die du mitentwickelt hast, ja von Medientechnik, Medienpädagogik. Und Thomas, du kennst das auch noch bei uns, der Lehrer kam in die Klasse, oh, ich habe nur ein Arbeitsblatt, ich muss mal zum Kopierer. Und der war dann so 10 Minuten weg und hat erstmal 30 Blätter kopiert, kam zurück und hatte dann die Arbeitsbögen schräg kopiert. Kennst du das noch?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Also unsere Schule, vielleicht lag das auch an unserer Schule, also sie war wirklich sehr unmodern, was das betrifft. Wir hatten eigentlich nur Arbeitsbögen und selbst gekaufte Bücher vielleicht.
Gut, aber also, wir reden jetzt hier auch von den 90er Jahren, ne?
Darf man
jetzt
ja, auch nicht vergessen. Aber 90er finde ich schon...
Weiß ich nicht, ich kann kein Gegenbeispiel nennen, weil ich kenne ja nur das. Ne? Ich weiß nicht, wie es auf anderen Schulen war und alles. Und ich kann ja auch nicht fragen, weil wir auf der gleichen Schule waren. Aber es geht ja einfach darum, dass wir haben ja mal später erfahren, dass wir irgendwie auch nur so 40% von so der, was in Schulen unterrichtet wird, so an Allgemeinbildung, gelehrt bekommen haben. Ne? Und du hast es mir doch selber erzählt, du hast ja damals... nachdem wir raus aus der Schule waren, ja auch nochmal, ja, Berufsfachschule, wie nannte sich das?
Wo man so ein Jahr Schule macht, um sich erstmal zu finden oder was man machen will oder sowas. Mhm. Und da kam halt raus, dass wir ganz viel vom Unterricht, vom Grundunterricht nicht hatten, ja. Was eigentlich festes Programm war in der Oberschule.
Genau, und da greift jetzt das, was Torben vorhin gesagt hat, ne, dass du hattest zwar Sportunterricht, aber du hast nur Fußball gehabt. Dann kommst du plötzlich an eine andere Schule und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir jetzt hier, weiß ich nicht, Sprossenbandtraining und du sagst, was? Ne? Und dann war doch in deinem Fall irgendwie, du hattest ja dann auch Matheunterricht, einen fortgeschrittenen, und dann haben wir gesagt, wie, das wissen sie nicht, weil dann plötzlich Themen rankamen, die wir nie im Matheunterricht behandelt haben.
Ja, aber meine eigentliche Frage, die ich habe, ist, es gab genau ein Mathebuch, was alle hatten.
Ja, genau.
Aber was? Wer sagt denn, dass dieses Mathebuch, da können vielleicht Torben helfen, dass das Mathebuch jetzt ganz toll, richtig und perfekt zum Lernen ist? Also wer hat das denn bestimmt?
Ja, pass auf,
da muss ich aber... Ist das vom Bundesland? Bundesland?
Nein, da muss ich aber kurz eingrätschen. Du weißt, wer die Autoren von diesen Mathebüchern waren?
Okay, das war auch unser Mathe-Lehrer. Ja,
da stand, tatsächlich. Da stand der Name von mehreren Lehrern drin, die an unserer Schule unterrichtet haben.
Und welcher Verlag stand da drauf?
Das weiß ich nicht mehr.
Oh, das ist wirklich, das war ja 1990 halt fast.
Naja, okay, es war schon
97, 98. Ja. Aber Verlag wissen wir nicht mehr.
Ja, und jetzt weißt du auch, warum gerade dieses Buch, ne? Bestimmt haben wir da auch total
bekommen
und alles, ne?
Ja, aber trotzdem, die Frage ist für mich, da kennst du dich ja vielleicht aus, wer sagt denn, dass dieses Mathebuch perfekt ist zum Lernen? Das Bundesland, die Schule, also wer darf sich das aussuchen?
Das ist eine gute Frage. Also, die kann ich dir für Berlin nicht ganz beantworten. Es ist so, dass die, dass das Bildung ja Ländersache ist in Deutschland. Und das heißt, dass es Unterschiede gibt je nach Bundesland. Und es gibt tatsächlich Bundesländer, in denen strikt vorgegeben ist, welche Lehrwerke verwendet werden können. Und die müssen auch durch einen gewissen Prüfungsprozess. Ich weiß gerade nicht, wie es in Berlin ist. Gerade bei den kleineren Bundesländern ist es dann nochmal so eine andere Sache. Es gibt also Bundesländer, in denen es wirklich so ist, dass ein Lernmaterial durch einen langen Prüfungsprozess muss, bevor es verwendet werden darf. Also insbesondere so Lehrwerke wie Mathebuch mit dazugehörigen Arbeitsheften und so weiter. Und das ist ein langer Prozess, bis das dann durch ist. Aber eigentlich gibt es immer Mittel und Wege, dass man an Schulen auch mit anderen Materialien arbeitet, insbesondere wenn es keine Bücher sind. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, wie das jetzt mit dem Buch ist, was ihr dort hattet.
Was der Lehrer.
Oder ob das irgendwie im Selbstverlag erschienen ist.
Mhm. Aber ganz ehrlich, da kann ich mir auch nicht vorstellen, da muss es auch irgendjemand geben, der das auch zulässt. Weil sonst kann ja jeder ein Buch veröffentlichen und sagen, hier ist euer Lehrmaterial, sondern da muss es auch irgendwelche Gesetze geben, dass man sagt, okay, das ist auch der Standard, der vermittelt werden soll.
Ja, die gibt es, und zwar in den sogenannten Rahmen- und Lehrplänen. Und in einigen Bundesländern heißen die Bildungspläne. Und da steht genau drin, zum Beispiel, dass in der Grundschule in Mathematik mit Mengenrepräsentationen gearbeitet werden soll. Also mit der Fünferbündelung in aller Regel. Das steht dort drin. Es steht dann meistens steht da nicht genau Fünferbündelung drin, aber dass es solche Mengenrepräsentationen geben soll. Und dementsprechend sollte das im Unterricht auch möglichst vorkommen.
Ja, genau. Jetzt sagst du oder durch deine Studie kommt aber nicht bei allen gut an oder man kann damit nicht immer gut lernen oder bestimmte Personenkreise können damit nicht gut umgehen. Erfindest jetzt auch die App oder was du gemacht hast und sagst jetzt so, ich will jetzt auch, dass dieses Material im Unterricht vorkommt oder dass man vielleicht was ändert oder wie geht man da vor? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Man macht eine Studie, erkennt da was und wie geht's weiter?
Also erstmal war die Studie, hat ja unabhängig stattgefunden von irgendwelchen Entscheidungen, die in irgendwelchen Bundesländern passieren. Das heißt, man macht die Studie erstmal an der Uni und dann schaut man, wie man daraus zum Beispiel ein Lernmaterial macht. Hätte ich mich jetzt entschieden dazu, ein Lehrwerk zu machen, genauso ein Mathebuch, über das wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel mit Arbeitsheften, dann hätte das in einigen Bundesländern noch durch einen Prüfprozess gehen müssen. Es hätte alles ein paar Jahre gedauert. Wäre auch denkbar gewesen. Den Weg bin ich aber nicht gegangen.
Okay.
Sondern habe mich aus guten Erfahrungsgründen weiter dazu entschieden, mit einer App zu arbeiten, weil die Dinge, die gerade in diesem Bereich, wenn es um Mengendarstellung geht, was sich herausgestellt hat, dass sich die besonders durch App-gestützten Unterricht darstellen lassen. Denn es ist so, dass, dazu vielleicht gleich später mehr. Und Apps müssen in der Regel, soweit ich weiß, nicht durch irgendwelche Prüfungsprozesse. Und so gesehen können Schulen die App einfach verwenden, wenn sie das möchten. Sie haben also die Möglichkeit, die einzukaufen. Und es liegt in der Verantwortung der Lehrkraft, ob diese App jetzt pädagogisch wertvoll ist oder nicht.
Jetzt ist aber der Rahmenlehrplan ja ganz eng gestrickt. Also jedenfalls unsere Erfahrung ist es in der Schule, dass ganz oft gesagt wird, wir können nicht warten, wir müssen weitermachen, wir haben keine Zeit, das ist alles ganz eng und das müsst ihr lernen. Wie soll die Lehrkraft schaffen, noch mit der App zu arbeiten, die ja vielleicht, ich sag mal, insgesamt langsamer ist? Vielleicht ist sie auch nicht langsamer, ich weiß es nicht. Also wie kann man das noch in den Lehrplan oder könnte das ein Lehrer noch mit einbauen?
Also im Lehrplan oder im Rahmenlehrplan, im Rahmenlehrplan steht drin, dass das Kind zählen lernen soll, mit Mengenrepräsentation arbeiten soll und darin addieren und subtrahieren soll. So. Und wie die Lehrkraft das dann letztlich macht, bleibt ihr überlassen. Also die muss jetzt nicht die Aufgaben im Buch machen, die vielleicht für dieses oder jene Kind nicht so gut geeignet sind und die App dazu, sondern kann sich zum Beispiel entscheiden, dass sie bestimmte Sachen weglässt und dann eine App stattdessen verwendet. Und die App selber, das ist das Besondere an der Mambio-App, die schaut sich im Grunde jedes einzelne Kind individuell an und versteht dann, welche Aufgaben als nächstes präsentiert werden sollten, damit das Kind weder über- noch unterfordert wird. Vielleicht, ich weiß, das ist ja eine spezielle Zielgruppe hier, die den Podcast hört. Ihr kennt vielleicht die Begrifflichkeit Zone der nächsten Entwicklung. Also das ist die Idee, dass man in der Zone der nächsten Entwicklung handelt, wenn man lernt. Das bedeutet, dass man, das versucht man auch als Lehrkraft, dass man mit einem Kind das gemeinsam macht, was das Kind demnächst auch alleine können wird. Und das ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, was das genau ist. Und man möchte immer versuchen, das Kind nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Und das macht die App. Und das ist das Schöne. Das heißt, es gibt einen individuellen Unterricht und man kann mit einer gewissen Effizienz dann auch lernen.
Ist diese App eher für die Schule gedacht oder auch zu Hause für die Eltern, um mit ihrem Kind zu lernen oder dass das Kind alleine lernt oder ja, wie benutzt man diese App?
Also die App wird erstmal so verwendet, zu Hause wie in der Schule, dass ein Kind da alleine dran sitzt und im schulischen Kontext dann am besten mit einem Tablet und wahrscheinlich mit einem Kopfhörer, damit die anderen nicht gestört werden. Die App arbeitet ganz viel mit Sprache. Da sind dann Figuren, die sagen, was als nächstes passiert und geben dann Hilfestellungen und so weiter. Und das Kind reagiert, indem es eben auf dem Tablet tippt. Und das geht in der Schule und zu Hause. Die App selber ist jetzt aktuell, also wir machen jetzt Folgendes. Wir haben so eine Aktion, dass die ersten 100 Schulen, die Lust haben, die App zu verwenden, die ist nämlich gerade erst herausgekommen, dass sie die App kostenfrei verwenden können für ein Jahr. Wir erhoffen uns auch da Rückmeldungen zu bekommen, was wir noch für Funktionen dazu einfügen sollten, damit man mit der App noch besser in der Schule arbeiten kann.
Und da möchte ich gerne mal einhaken, weil du ja gesagt hast, also es soll auch für Schulen angeboten werden. Und da gibt es dann keine Vorgabe, dass es irgendwie staatlich geprüft sein muss oder so. Oder irgendwie, dass es so eine Bewertungseinstufung gibt. Ne? Also ich kann privat die App nutzen, aber ich höre heraus, dass du sie auch gerne den Schulen anbieten möchtest, dass die auch damit arbeiten können, dass sie es auch in den Lehrplan mit einnehmen. Aber also es ist ja dann so wie, das ist auch so klingt, so dass ich als Privatperson das eigentlich auch einer Schule anbieten könnte. Ne? Also gibt's da
ja,
nicht die?
Ja, könntest du auch machen.
Ja, ja. Aber irgendwie, das ist natürlich wie, ich sag mal, wie so ein Ritterschlag, wie so eine Adlung ist, wenn es dann noch so einen staatlichen Stempel gäbe, dass ihr das jetzt, weiß ich nicht, einreicht oder so und dann kriegt ihr sowas wie so pädagogisch wertvoll draufgedrückt oder so. Also ist das auch irgendwie angedacht oder ist das irgendwie im Moment nicht
Thema? Oder so vom TÜV geprüft oder
ja,
sowas.
Ja genau, sowas irgendwie so. Das meine ich ja mit pädagogisch wertvoll und das ist ja dann auch irgendwie wie ein Gütezeichen natürlich, dass dann auch die Schulen sagen, ah, alles klar, das ist gutes Material, was wir hier anbieten.
Also das ist denkbar in einigen Bundesländern. Allerdings erwarten die dann einen größeren Umfang, also einen Umfang, dass es ein allumfassendes Lehrwerk ist und das ist die App eben nicht. Die beinhaltet nämlich, um in dem Sportbild zu bleiben von vorhin, eben nur Arithmetik oder sagen wir mal Fußball, aber auch in der Grundschule gibt es schon noch die Geometrie, Währungen, das Messen von Dingen und so weiter, das ist in unserer App gar nicht vorhanden und teilweise auch vielleicht gar nicht so gut als App umsetzbar. Das ist also kein allumfassendes Lehrwerk, was wir jetzt anbieten können, sondern so die eine App. Es gibt so ein paar Siegel, das Comenius Edu Media Siegel zum Beispiel, das wird von einem Verein vergeben, das hatten wir für die Vorgänger-App bekommen und werden das wahrscheinlich auch für die nächste App beantragen. Aber es ist nicht so, dass alle Lernmaterialien durch eine Prüfung müssen. Und das ist aus meiner Sicht auch gut so. Denn ganz häufig werden Dinge eingesetzt von Lehrkräften, die gar nicht als Lernmaterial angedacht sind ursprünglich oder eben aus anderen Medien kommen. Also wenn man jetzt eine Dokumentation aus dem ZDF schaut zum Beispiel, das kann auch eine Lehrkraft selber entscheiden, wenn sie meint, dass sie hochwertig genug ist, dass man die jetzt verwenden möchte und so weiter. Also es gibt so eine gewisse Freiheit in der Lehre und das ist auch ganz wichtig, um als Lehrkraft eben auch aktuelle Dinge einsetzen zu können.
In Berlin gibt es ja das Berliner Bildungsprogramm im Kindergarten und da ist ein ganz großer Bereich die Medienpädagogik. In Hamburg hier wird es ja wahrscheinlich auch sowas wie ein Bildungsprogramm geben in der Kita. Gibt es sowas?
Das ist nicht mein Spezialgebiet.
Nicht dein Spezialgebiet, aber ich gehe von aus, sowas gibt es auch, dass Kinder auch schon im Kindergarten sich mit oder die pädagogischen Fachkräfte mit Medienpädagogik auseinandersetzen sollten und den Kindern was beibringen. Und in der Realität ist es aber oft so, dass einige Kita-Einrichtungen sagen, die Kinder spielen zu Hause schon zu viel mit dem Handy, gucken zu viel Fernsehen und so, das soll komplett raus aus der Kita. Und in der Schule gehe ich mal von aus, es ist ähnlich, dass viele sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben mit irgendeinem Tablet oder sonst was. Was ich sehr schade finde, weil es geht ja gerade darum, den Kindern und auch Jugendlichen zu zeigen, was man ja noch mit einem Handy machen kann oder mit einem Tablet oder mit einem Computer. Eben nicht nur spielen, sondern sich informieren, lernen und so weiter. Ja, in der Realität, die ich kenne, ist es oft so, nein, sowas nicht in der Kita oder nein, sowas nicht in der Schule. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht?
Teilweise ähnliche, aber auch ganz andere. Und da hat gerade die Corona-Pandemie ganz gut geholfen, dass dann auch skeptische Eltern und Lehrkräfte gemerkt haben, okay, das geht doch, damit kann ich doch etwas erreichen, ich kann das doch ganz gut einsetzen bei mir im Unterricht. Aber grundsätzlich kenne ich diese Abwehrhaltung und bin da auch öfter mal in Diskussionen mit Personen. Ich verstehe die Idee, aber ich glaube, das ist immer nicht ganz zu Ende gedacht. So. Also erst letztens wurde in einer Diskussion gesagt, bei der ich war, die Kinder müssen mit haptischen Materialien arbeiten, um etwas zu lernen, grundsätzlich. Und das hätten die ja bei dem Tablet nicht. So. Und die Haptik spielt wirklich eine wichtige Rolle und ich würde die auch in vielen Bereichen einsetzen, aber die haptische Erfahrung mit einem Buch zum Beispiel ist auch sehr begrenzt. So, und ein Tablet könnte auch einfach in dem Fall wie ein Buch gesehen werden, was einfach ein bisschen flexibler ist in der Darstellung. Also wenn ich jetzt einen Lerngegenstand abgebildet in einem Buch sehe, dann kann ich ihn auch nicht haptisch erfahrbar machen, zum Beispiel. Und ich glaube, das ist nicht weit genug gedacht und ich habe auch den Eindruck, dass das ganz häufig Lehrkräfte sind, die selber nicht so viel digitale Erfahrung haben. Und wie ich jetzt immer häufiger feststellen musste, auch einige, die gerade wenn es ums Thema digitale Mündigkeit geht, selber auch noch viel lernen müssen. Da möchte ich jetzt gar nicht, das klingt jetzt sehr, sehr negativ, aber das gibt es einfach. Also das gab es bei mir in der Schulzeit schon, dass wir haben dann irgendwann Beamer gehabt. Wir hatten immer Overhead-Projektoren und irgendwann gab es Beamer und da war ein Computer angeschlossen und da war schon so, wie geht denn dieser Computer jetzt eigentlich an? Ja. So, Torben, mach du doch mal. Ja. Oder irgendwer anders, wer gern Computern spielt. Mhm. Und da merkte man schon, dass diese digitale Mündigkeit bei Anfang der 2000er, als das so aufkam, dass es da schon schwierig war. Aber auch heute erlebe ich das nach wie vor bei einigen Lehrkräften. Auch altersunabhängig übrigens.
Die Mambio-App, die hat ja einen Comic-Stil. Wir haben die uns heute zusammen angeguckt. Thomas, was kam da für Figuren vor? Da kam, glaube ich, ein Saurier vor.
Unter anderem, also es ist halt sehr, sehr verspielt, ne? Und also wir durften ja jetzt mal in die App reingucken und so. Und es ist ja wirklich auch schon wie so ein Videospiel aufgebaut, sage ich jetzt mal, aber halt mit diesem pädagogischen Lernhintergrund, das merkt man. Und dass man halt auf lustige Cartoon-Figuren trifft, ne? Unter anderem Saurier oder so, was war das, ein Vogel, wie so ein Bauarbeiter, ne? Und dass man halt dann Aufgaben gestellt bekommt. Und da war halt dann noch wieder, was du gesagt hast, diese schöne Fünfer-Darstellung, ja, dass es halt auch so einprägsam ist, ne? Dass das der Sinn, also der Sehsinn sehr gut auf, ne? Also fand ich sehr, sehr schön dargestellt.
Die Sachen sind auch alle synchronisiert.
Von bekannten Sprechern,
haben wir auch gemacht. Von bekannten Sprechern und auch sehr ruhig und sehr langsam.
Langsam, genau, damit man auch wirklich das mitverfolgen kann. Ja. Ne? Dass man nicht, also es ist nicht hektisch, es ist nicht übertrieben, man kann dem gut folgen.
Meine Frage ist jetzt eigentlich, nehmen wir mal jetzt deine Eltern und wir würden jetzt ein bisschen die Zeit vorspulen, meine Eltern damals. Und ich hätte jetzt so eine App und würde sagen, ja, ich will die haben, die ist zum Lernen. Ich glaube, das hätte mir keiner geglaubt. Hast du schon so eine Erfahrung gemacht mit Eltern, die sagen, na, das ist ja wie ein Computerspiel, das ist ja wie Spielen oder lernt man da wirklich?
Ja, da gibt es jetzt ein anderes Verständnis mittlerweile, habe ich gemerkt. Also das ist bei Eltern heutzutage bekannt, dass das auch ein Computer, also es mehr als ein Computerspiel sein kann, dass es auch ein pädagogisches Material sein kann. Aber meine Sorge war, weil wir uns wirklich für diesen Cartoon-Look entschieden haben, weil wir gemerkt haben, der kommt bei den Kindern gut an. Wir haben uns übrigens für diese langsame Erzählweise entschieden, weil wir gemerkt haben, dass Kinder dann in den Flow kommen. Das heißt, dass sie ein bisschen runterschalten und sich konzentrieren und dann bereit sind, in den aufkommenden Aufgaben dann tatsächlich konzentriert mitzuarbeiten. Das ist alles entstanden, weil wir das so gemeinsam mit Kindern getestet haben, geschaut haben, was kommt gut an, was nicht. Und das, was gut funktioniert hat, das haben wir weiter verfolgt in so einem wissenschaftlichen Verfahren, das wir angewandt haben. Und da habe ich immer gedacht, na, ich bin gespannt, ob nicht ein paar Eltern sagen, das ist mir zu verspielt, das ist mir zu viel Cartoon oder so. Die wird es bestimmt geben, aber zumindest gemeldet haben die sich noch nicht. Also, nee, tatsächlich, ich habe es natürlich auch einigen gezeigt und dann gefragt, wie findet ihr das? Und also so das Negativste, was ich da gehört habe, und das aber auch schon öfter war, ja, ich finde das ganz schön bunt, aber sowas mögen die Kinder heutzutage ja. Ja, und was dann letztlich bedeutet, dass diese Eltern das dann auch für ihre Kinder einsetzen.
Genau, die ist ja ganz schön bunt. Das wäre jetzt meine Frage an Personen, die mit von Trisomie 21 betroffen sind. Ist es denen vielleicht auch zu bunt oder gibt es da eine Version, wo weniger Farben sind oder lassen die sich gar nicht ablenken und können sich wirklich auf die Aufgaben konzentrieren? Wie ist denn da die Erfahrung? Oder ist es überhaupt ein Unterschied, ob jemand mit Trisomie 21 damit arbeitet oder ein Kind, was es nicht hat?
Also wir sind ja gerade hier in unseren Räumlichkeiten und hier nebenan ist unser Forschungsraum.
Ja.
Und da arbeiten wir mit 6 Kindern zusammen. Alle 2 Wochen kommen die zu uns und probieren die neueste Version der App aus. Wir filmen das dann, schauen uns an, ob die Dinge, die wir jetzt neu entwickelt haben, ob die gut funktionieren oder nicht und reagieren dann entsprechend. Und das sind in erster Linie Personen tatsächlich mit Trisomie 21, weil wir unter anderem, weil wir gemerkt haben, Dinge, die wir mit denen gemeinsam erarbeiten, und ein Lernmaterial, was wir so aufbereiten, dass es für sie passend ist, ist auch in vielen Belangen für die meisten anderen Kinder und Jugendlichen passend. Und grundsätzlich ist es so, dass unsere App am Anfang, gibt es so eine Art Einstufungsverfahren, das hatte ich euch ja auch gerade gezeigt, da musstet ihr erstmal weiße Punkte zählen. Und dann musstet ihr, da wurde für einen kurzen Moment wurde eine Anzahl an Strichen gezeigt und ihr solltet sagen, wie viele Striche ihr gesehen habt. Wisst ihr noch, bis zu welcher Anzahl es ganz gut geklappt hat?
2000.
Tja, bei Benjamin bis 2000, aber Thomas, wie war's bei dir?
Also die 5 war wieder sehr oft dabei, weil die einfach, glaube ich, wirklich perfekt ist in der Wahrnehmung.
Genau, die ist gerade nicht mehr perfekt. Die 4 ist nämlich perfekt.
Okay.
Ja, aber die 5 kriegt man dann noch irgendwie ganz gut hin.
Genau, ich fand die 6 schwierig. Da war das so, war das jetzt 5 oder 7? Also
genau.
Ab da wurde es schwierig.
Daran merkt ihr, dass die 5 eben doch nicht so sicher ist, wenn ihr euch bei der 6 durcheinander bringen lässt. Aber wir haben gemerkt, die 4 klappt bei euch. Ohne jetzt da tiefer ins Detail zu gehen, wenn man mit der 4 das hinbekommt, dann kann man mit der 5er-Bündelung arbeiten. Wenn man aber eher 2 bis 3 Dinge gleichzeitig verarbeiten kann, dann mit der 2er-Bündelung. Und genau das merkt die App dann und verwendet dann diese 2er-Bündelung, die meistens bei Personen mit Trisomie 21 rauskommt, oder eben die 5er-Bündelung. Das heißt, die App ist an der Stelle ein bisschen adaptiv. Ich weiß, du hast noch mehr gefragt, aber Thomas wollte eigentlich gerade was sagen.
Ich wollte noch mal kurz auf den Punkt eingehen, wegen dem, ob das alles zu bunt ist, ja, oder genau, nicht. Und generell irgendwie, ob vielleicht auch sowas wie eine Reizüberflutung stattfindet oder so. Man kann ja vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, wir haben es gar nicht gesagt, Mambio, die Hauptfigur ist ein Hase namens Mambi und der reist durchs Weltall und macht Stationen auf mehreren Planeten, so habe ich das jetzt alles verstanden. Mhm. Und ich muss sagen, es waren jetzt dann auch relativ, ich hatte jetzt keine Reizüberflutung, weil es ist bunt, aber es ist kein extrem bunt, so weißt du, so, dass mir da Regenbogen oder so um die Ohren gehauen werden. Deswegen fand ich es eigentlich recht angenehm. Und es ist jetzt halt auch kein Random Stimpy oder ein Roadrunner-Cartoon, ne? Also, dass man sagen kann, irgendwie, weiß ich nicht, übertriebene Gewaltspitzen oder so, wie man sie aus dem Cartoon kennt, finden überhaupt nicht statt. Im Gegenteil, ne? Es ist, haben wir schon gesagt, die Figuren reden langsam miteinander, sie reden respektvoll miteinander und man kann ihnen leicht folgen. Und es ist halt wirklich, also man merkt, dass es wirklich für Kinder, die gerade anfangen, rechnen zu lernen und so konzipiert ist. Und dadurch für uns als Erwachsene haben wir auch gemerkt, so vielleicht könnte es auch ein bisschen zu langatmig sein, ne, dass man da so reagiert, ne, weil wir wissen, was von einem verlangt wird und so, aber ich fand es eigentlich für die Zielgruppe sehr gut umgesetzt.
Wir haben irgendwann gemerkt, dass wenn wir bunt sind, aber das in einer gediegenen Form machen, dass wir uns sehr viel erlauben können, solange wir bei den Aufgabenstellungen, wenn die kommen, ein bisschen das Ganze zurückfahren.
Da ist fast ein einfarbiger Hintergrund gewesen. Das ist mir natürlich gleich aufgefallen, dass das alles ein bisschen zurückgenommen wurde und dann wird man natürlich nicht mehr so abgelenkt.
Genau, und das gilt auch für die Dialoge, also die Figuren, die sprechen untereinander schon mal in einer, jetzt nicht unbedingt in leichter Sprache, sondern in etwas klarerer Sprache. Da kann es aber schon mal sein, dass ein Kind vielleicht nicht ganz verstanden hat, was jetzt gesagt wurde, wenn das Kind eine Entwicklungsverzögerung hat zum Beispiel. Aber bei den Aufgaben selbst wiederum wird in einer sehr, sehr, also äußerst klaren Sprache gesprochen. Es wird sehr genau gesagt, was es zu tun gibt. Also wir differenzieren da zwischen diesen verschiedenen Bereichen in der App.
Jetzt haben ja Kinder nun eine unterschiedliche Konzentration oder Aufmerksamkeitsspanne. Manche können sich 5 Minuten konzentrieren, manche eine halbe Stunde, manche haben gar keine Lust, machen das Gerät kaputt. Wie ist es denn da in der App geregelt? Kann man die Aufgabe einfach abbrechen oder irgendwie eine Pause einsetzen? Oder wie lange sollte sich ein Kind oder vielleicht ein Elternteil mit dem Kind hinsetzen und mit der App arbeiten? Gibt es da so einen Zielwert, wo du sagst, nach 5 Minuten sollten es schon sein oder unter 2 Minuten hat es keinen Sinn oder eine halbe Stunde oder ja, wie kann man sich das vorstellen?
Also die App ist in Episoden aufgeteilt. Mambi erlebt immer irgendwelche Abenteuer, die auch immer wieder ein bisschen anders sind, weil die sich zusammensetzen durch verschiedene Faktoren, sodass es nicht langweilig wird. Und so ein Abenteuer dauert 15 Minuten und später vielleicht sogar, weiß ich nicht, bis zu 23 Minuten, wenn die Aufgaben ein bisschen schwieriger werden. Und die Erfahrung ist, also man kann auch jederzeit pausieren, man kann auch das aus der App rausgehen und dann wieder reingehen, wenn man möchte, um weiterzuspielen. Aber die Erfahrung ist, dass diese 15 Minuten dadurch, dass sie immer aufgelockert werden durch diese Dialoge mit den Charakteren, dass auch Kinder mit einer kürzeren Konzentrationsspanne, sage ich mal, dass die 15 Minuten in der Regel schaffen und auch schaffen wollen, weil die möchten wissen, wie die Geschichte ausgeht. Das ist so die Idee. Und
also man kann es auch durchspielen.
Also so eine durchspielen dauert 15 Minuten und dann kann man nochmal und nochmal spielen, wenn man möchte. Und dann wird eine neue Reise unternommen und dann wird vielleicht etwas erklärt, wie man addiert. Dann werden schwierigere Aufgaben gezeigt, weil die App gemerkt hat, dass die Aufgaben zuvor erfolgreich gelernt worden sind. Man kann sich im Grunde überlegen, wie lange man mit der App spielen möchte. Ich empfehle tatsächlich vielleicht 2, maximal 3 Episoden hintereinander zu spielen. 3 Episoden würde bedeuten, also 3 Abenteuer erleben würde bedeuten eine Dreiviertelstunde. Dann ist aber meiner Meinung nach auch gut. Dann ist es sinnvoll, mal etwas anderes zu machen. Minimal würde ich tatsächlich versuchen, eine Geschichte am Stück durchzuspielen, also 15 Minuten.
Und dann ist es so ein bisschen so wie Game Plus bei Starfield hier so auf der Xbox. Man fängt neu an und hat dann auch so ein paar neue Inhalte.
Genau. Ja. Man fängt neu an, beziehungsweise Mambi erinnert sich ja auch, dass wir schon irgendwelche Geschichten erlebt haben. Man kommt immer wieder bei Mambi zu Hause an und Er fragt, wo wir heute mal hinfliegen wollen. Dann hat man die Wahl zwischen Feenwelt, Monsterwelt und Dinowelt. Und dann geht die Reise los und erlebt dort neue Abenteuer, aber mit neuen Inhalten, genau, mit neuen Herausforderungen, mit schwierigeren Aufgaben.
Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen. Weil man möchte ja auch so ein Widerspiel Drang haben, also dass man sagt irgendwie so, ach, jetzt habe ich ja wieder die gleichen Aufgaben oder so. Also gibt es sowas wie ein Belohnungssystem, ne? Weil Belohnungssystem ist gut, man fühlt sich bestätigt, man hat Erfolg, ne? Klar, die Figur kann einen loben und sagen, das hast du gut gemacht, das hast du super erfüllt, ne? Ich bin stolz auf dich, ne? Aber auch für den Wiederspielwert, dass man sagt, irgendwie, klar, neue Inhalte werden freigeschaltet, aber gibt es dann auch sowas wie, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel auf der Xbox spiele und gewiss gibt es ja diese Achievements, ne?
Also, dass man süchtig wird, eine klassische Konditionierung.
Ja, nein, aber das ist ein gutes Thema, aber ich finde, ja? Es ist super, dass du heute hier bist. Wirklich,
danke.
Ja, ich glaube, Benjamin kann sich das schon denken, vielleicht aber auch nicht. Also, bei das Tolle ist, wenn Kinder lernen wollen, dann... Also wenn Kinder lernen, dann wollen die in der Regel noch lernen. Die haben Bock. Die haben so eine kindliche Lernfreude und möchten sich mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen, weil die das mit diesem Rechnen jetzt auch mal hinbekommen wollen. Das ist wirklich deren intrinsische Motivation. Und wir probieren das in Mambio aufrechtzuerhalten, indem wir dann noch die Geschichten dazu holen von Figuren, die auch alle Rechnen ganz toll finden, natürlich. Und man neue Aufgaben lernen kann. Aber was wir nicht machen, ist belohnen oder loben. Also Mambi sagt nicht, das hast du gut gemacht, sondern das ist richtig. Mhm. Und das Tolle ist nämlich, dass Kinder dann lernen, sich darüber zu freuen, dass sie gerade etwas richtig gerechnet haben. Hat sich gelohnt, dass ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, bevor ich das Ergebnis ausgewählt habe oder so. Das ist etwas, was man als Jugendlicher und Erwachsener dann manchmal verliert. Und dann braucht man auch mal so extrinsische Motivation, also so von außen, dass man irgendwelche Achievements bekommt, irgendwelche Coins oder so. Aber Kinder brauchen das in der Regel erstmal nicht. Und es gibt sogar Forschung dazu, aus der hervorgeht, dass Kinder, die ganze Zeit belohnt werden für etwas, was sie auch freiwillig gemacht hätten, das in Zukunft weniger freiwillig machen. Mhm. Und wir wollen auch so ein bisschen die Botschaft mitgeben, du musst nicht entschädigt werden, dass du jetzt als Sechsjähriger Mathe machst, so, sondern da gibt es nichts zu entschädigen. Das ist toll, viel Spaß damit und du kannst dich an der Sache selbst erfreuen. Und dadurch, dass wir diese Rahmenhandlung haben, dass wir die Figuren haben und so, ist das oft schon Motivation genug und es muss dann keine extra Belohnung geben.
Dass ich wissen will als Kind, wie geht die Episode weiter.
Genau.
So, und ne? Dann, also, dass ja das Entdecken von allein da ist, ne? Ohne dass es mir wie, weiß nicht, dem Esel die Möhre vorgehalten wird. Ne?
So, ja. Genau, gutes Beispiel. Und wir haben dann solche Erklärabenteuer, die dann immer aufkommen, wenn ein neues Aufgabenformat freigeschaltet ist, das ist dann freigeschaltet, wenn die App merkt, dass die Voraussetzungen dafür da sind, dass eben bestimmte Sachen jetzt gelernt worden sind. Also zum Beispiel, okay, die App hat gemerkt, das Kind kann jetzt tatsächlich Mengen bis 10 zählen, konnte es vorher vielleicht nicht oder nicht so gut, aber durch die Wiederholung hat das jetzt geklappt. Jetzt werden die Mengenbilder bis 10 gezeigt. Dann gibt es ein neues Aufgabenformat. Wie viele heißt das? Und das wird eingeführt mit einem Erklärabenteuer. Da wird dann erklärt, wie das funktioniert. Und innerhalb dieses Abenteuers passiert natürlich wieder irgendwas. Die Figuren haben irgendwie, in dem Fall hat eine Figur eine besondere Maschine dastehen, die ganz verrückt aussieht. Und das sich anzugucken, das ist eine Motivation für die Kids.
Jetzt gibt's ja so übereifrige Eltern, die den Kindern fast schon die Lösung vorgeben oder helfen oder du hast einen Fehler gemacht, guck mal, du musst es so machen. Ich gehe von aus, dass es bei der App nicht notwendig ist, dass die Eltern sich unbedingt einmischen und helfen, um wie es richtig ist, sondern ihr habt da ja ein ganz gutes System in der App, wenn das Kind einen Fehler macht. Mhm. Möchtest du darüber kurz mal erzählen?
Ja, also wenn es gibt zum Beispiel... Also Addition wird folgendermaßen gelernt. Zu Beginn wird gezeigt, dass man durch Mengendarstellungen eine Addition darstellen kann. Zum Beispiel wird durch verschiedenfarbigen Beeren bei der Fünferbündelung die Addition 3 plus 2 dargestellt. Das sind 3 blaue und 2 rote Beeren. Und dann sieht man innerhalb dieser Fünferbündelung auf einen Blick, oh, das ist eine ganze Reihe, das Ergebnis ist also 5. So, wenn die App gemerkt hat, okay, das hat das Kind verinnerlicht, dann wird beim nächsten Mal die Aufgabe einfach auf Ziffernebene gezeigt. Also eine 3, ein Plus und eine 2 und man soll dann auf die richtige Zahl drücken. Das Kind wird also herausgefordert, soll jetzt schnell im Kopf rechnen oder sich erinnern, falls es das schon auswendig gelernt hat. Wenn das Kind nicht so schnell hinbekommt, dann wird gesagt, das ist noch nicht ganz richtig. Probier es nochmal mit Beeren und dann hat man die Möglichkeit, das wieder nachzulegen. Das heißt, man bekommt eine Hilfestellung. Und das ist etwas Besonderes in der App, was auch wirklich sehr gut funktioniert, wie wir hier feststellen. Und es wäre dann eher kontraproduktiv, wenn dann die Eltern reinrufen, 5, drück auf die 5. Weil dann denkt die App natürlich, dass das Kind
du schon lachst, Thomas, du lachst, Thomas. Meine Erfahrung ist, nein, die Eltern mischen sich, Eltern mischen sich ganz schnell ein und helfen. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass die App hilft. Oder Unterstützung gibt für eine andere Lösung.
Also wenn unser Soundboard hier ist, hätte ich jetzt ein Helikoptergeräusch einspielen.
Ja. Ist noch mehr vom Fach, als ich dachte.
Sehr schön. Ich helfe gern.
Wenn wir jetzt von Piaget ausgehen, ja, so ganz grob gesagt, muss ja auch mal ein Kind oder darf ja auch ein Kind mal so einen Misserfolg haben, um sich neue Lösungen zu suchen oder zu finden und speichert es ja dann auch ab, wie es funktioniert und neue Lösungswege. Und so ein bisschen ist es ja auch so. Es ist ja nicht schlimm, dass es das jetzt nicht richtig hatte.
Nee, genau. Und deswegen dementsprechend wird auch nicht gesagt falsch und wie wir von spaßeshalber gesagt haben, dass dann der Hase sagt, ich bin von dir enttäuscht oder sowas.
Er sagt nicht falsch, er sagt nicht, es ist schlecht. Weil ich finde, heutzutage steht, oder ein Misserfolg ist immer so negativ.
Natürlich.
Aber so richtig negativ, sondern es ganz oft ist es ja so, du hast was nicht geschafft, also probiere ich es vielleicht gerne auch nochmal, um die Lösung rauszukriegen. Und es ist ja ein bisschen so in der App. Weil da ja nicht gesagt wird, das war schlecht, das war falsch oder probier es nochmal und wir geben dir eine kleine Unterstützung. Mhm.
Ja, und natürlich gehören Fehler dazu und eine Fehlerkultur. Also deswegen ist es sogar ganz wichtig, das zu benennen und zu sagen, nee, 3 plus 2 ist eben nicht 6. Das stimmt nicht. Aber lass uns schauen, wir kriegen schon gemeinsam das richtige Ergebnis raus. Das ist ganz, ganz wichtig und auch damit leben zu lernen mit den Rückmeldungen, dass etwas, was man jetzt gemacht hat, noch nicht ganz stimmte.
Die App, die ihr habt, können die Eltern sich die auch mal angucken oder gibt es die schon offiziell?
Ja, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast veröffentlicht, ob ich dann immer noch sagen kann, dass die gerade erst herausgekommen ist. Aber
definitiv dieses Jahr noch.
Okay.
Ja, in diesem Monat noch.
In diesem Jahr ist die App gerade erst herausgekommen. Und die App findet man in den App Stores, also das heißt im Apple App Store oder bei Google Play unter dem Namen Mambio, Mambio. Und ich habe ja von den Lernabenteuern erzählt, die kosten Geld. Man kann aber die zu einem gewissen Teil schon kostenfrei ausprobieren, ohne irgendwelche Verpflichtungen einzugehen. Also ladet euch die einfach mal herunter. Aktuell beinhaltet die App so den Lernbereich Vorschule und erste Klasse. Und ab dem nächsten Schuljahr kommt dann auch die zweite Klasse dazu und ab den darauffolgenden auch die dritte, sodass also Kids, die jetzt eingeschult worden sind, mit Mambio bis zum Ende der Grundschule unterstützt werden können. Wir haben in der Mambio-App Mathe-Werkzeuge, die könnt ihr auch jederzeit kostenfrei verwenden und ihn einfach auch mal mit euren Kids ausprobieren, zum Beispiel in der Kita. Wenn ihr die App herunterladet, seht ihr das unten links, drückt ihr drauf und dann könnt ihr da in die verschiedenen Mengenfelder gehen. Dort wird auch erklärt, wie diese Mengenfelder funktionieren, wie man da Kirschen oder Beeren hineinlegt. Das wird übrigens auch von einer bekannten Sprecherin erklärt, Leonie Adam nämlich. In diesem Podcast ist sie hier auch die Station Voice.
Ja, sie spricht den Eingangstext dieses Podcastes, dann auch von Rotz und Wasser und die Zentrale.
Sie ist eigentlich die komplette Aufsprecherin von allen Rotz und Wasser.
Ich würde gerne nochmal fragen, in der Schule, ja, wir sind jetzt nochmal in der Schule und in Berlin ist es ja leider die traurige Wahrheit, dass meistens nur ein Lehrer in der Klasse ist und weiß ich nicht, 28 Kinder betreut. Manchmal ist es noch so, dass ein Erzieher dabei ist in der Klasse, der aber, wenn der Lehrer krank ist, auch ganz oft Lehrer spielen muss. So ein Missbrauch des Erziehers. Mhm. Wie, oder würdest du sagen, man kann die App auch einsetzen, wenn man eine Lehrkraft ist in der Klasse ja, und wirklich ganz alleine ist und unterschiedliche ja, Kompetenzen der Schüler hat und müsste eigentlich differenziert arbeiten? Würdest du sagen, das ist sinnvoll oder sollten da schon mehrere Personen in der Klasse sein, die auch unterstützend die App begleiten?
Also ein wichtiges Ziel für uns war, dass Kinder in der Lage sein sollen, die App selbstständig zu verwenden. Die muss einmal eingerichtet werden von der erwachsenen Person und danach kann ein Kind damit selbstständig arbeiten. Sollte doch mal ein Eingreifen nötig sein, meldet sich Mambi und sagt, wir brauchen jetzt die Hilfe einer erwachsenen Person. Dann muss eine zuvor festgelegte PIN eingegeben werden, also die erwachsene Person bestenfalls nur kennt, um dann weitere Einstellungen vorzunehmen.
Ja, eine Sache, weil ich möchte da kurz eingreifen, weil natürlich sind wir eine andere Generation. Ja, deswegen, wir sind noch mit diesen schlecht kopierten Arbeitsblättern in der Schule aufgewachsen. Und es war ja auch früher so, dass Schulmaterial, in dem Fall Bücher, gekauft werden mussten. Ne? Also zum Beispiel mussten wir einen Erdkundeordner uns kaufen, aber das, also ein Atlas, der aber dann auch wirklich, ich weiß nicht, er hatte jetzt nicht einen von Firma XY und ich hatte nicht einen von ABZ, sondern dass alle das gleiche Lehrmaterial hatten. Ne? Und wenn jetzt das Ziel ist, oder beziehungsweise zu sagen, wir bieten unsere App auch der Schule an, ne? Und wir hatten, glaube ich, auch vorhin das Thema, ob Eltern dann nicht sagen, irgendwie, nein, mein Kind ist schon sehr viel dem ausgeliefert, ja, das hat, weil heutzutage kriegen die Kids schon relativ früh ein Handy, ne? Nicht alle, ist natürlich klar. Aber das ist schon so, ich kenn's durch ArbeitskollegInnen, dass die sagen, irgendwie, der Dreijährige kann schon das Pad bedienen. Ja. Dass das halt irgendwie so auch so Fleisch und Blut übergibt. Deswegen dieses, das klang jetzt so ein bisschen wie, ja, da muss da jemand sein, der erstmal die App erklärt und so alles, weil Kids sind pfiffig. Und ich glaube gerade die Generation, die jetzt heranwächst, ne, für die ist das ja schon normal, weil die schon, wenn die Eltern das befürworten, schon damit eigentlich aufwachsen. Ne?
Ich sag mal ja und nein. Meine Erfahrung ist es, ich arbeite ja nur in Berlin-Neukölln.
Ja.
Ja, du hast recht zum gewissen Teil, aber es gibt auch sehr viel arme Menschen,
ja,
die sowas
ich auch, ne?
sich gar nicht leisten können. Und dann müsste ja zum Beispiel das Tablet die Schule stellen. Hm. Und vielleicht hat ja das Kind erstmal überhaupt noch keine Erfahrungspunkte.
Na gut, aber dann könnte ich auch sagen, wenn ich mir, diese armen Menschen gab es auch schon vor 30 Jahren. Und dann hat halt derjenige gesagt, ja, ich kann mein Kind den Erdkundeordner nicht kaufen. Was hat man dann gemacht?
Deswegen wäre jetzt, genau diese Frage wollte ich eben nämlich stellen.
Ja.
Wie sind denn die Erfahrungswerte? Haben die Schulen denn jetzt mehr oder weniger Tablets im Angebot und Computer? Und
genau. Können die das im Prinzip? Ich glaube, es ist gar nicht dein Fachgebiet, ne?
Aber trotzdem, wenn du ja mit Schulen in Kontakt hast, kann ja sein, dass du von 10 Schulen hörst, sowas haben wir gar nicht.
Genau, können wir nicht anbieten.
Ja. Das ist ein Problem noch an einigen Schulen. Also wir hatten diesen Digitalpakt Schule, der die Hardwareausstattung an Schulen ermöglichen sollte. Da sind ganz viele Smartboards, also diese interaktiven Whiteboards und auch von anderen Firmen. Smartboard ist so eine Firma, die schon ein bisschen länger gibt, angeschafft worden. Und an ganz vielen Schulen auch Tablets und dann aber auch unterschiedlich viele. Dann gibt es Schulen, da gibt es für jedes Kind ein Tablet. So, das ist natürlich so eine Optimalversorgung. Dann gibt es andere, da können, weiß ich nicht, für eine Grundschule mit 1000 Kindern gibt's dann 200 Tablets oder sowas. So etwas gibt es auch. Und da gibt es einige, die haben ein Tablet pro Klasse und es gibt einige, die haben gar keine. Das ist ganz.
Die haben auch keinen Lehrer.
das ist so unterschiedlich, dass es richtig ist, dass das auch die größte Schwierigkeit erstmal darstellt, so eine App an die Schulen zu bringen. Also weniger wie irgendwelche Regularien, wo ihr jetzt nachgefragt habt, sondern eher die Ausstattung von Schulen. Und selbst wenn sie Tablets haben, dann muss da noch jemand für zuständig sein.
Genau.
Mit ein bisschen mehr als irgendwie anderthalb Stunden pro Woche, die einigen Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden. Also die Lage ist teilweise noch prekär, teilweise sind die aber auch schon ganz toll ausgestattet. Und eine befriedigende Antwort kann ich darauf nicht geben, außer dass es äußerst unterschiedlich aussieht und ist.
Ja. Gibt es denn, was mir jetzt gerade noch einfällt, du hast ja gesagt, es ist ja auch so ein bisschen Person gebunden, wie die App Aufgaben stellt, weil das ja absolut abgespeichert wird. Kann man denn andere Profile auswählen?
Noch nicht.
Ja.
Aber das steht mit auf so einer Feature-Wunschliste. Und was wir auch nicht haben, ist, dass man sich einloggt und von einem Tablet zum anderen Tablet die Daten mitnimmt. Das bedeutet nämlich auch
Online-Speicher oder
so. Ja, sowas. Genau. Ja. Erstmal datenschutzmäßig ist schon machbar alles, aber nochmal eine Herausforderung, aber auch von der Entwicklung her.
Aber jetzt sind wir auch mal realistisch. Nicht eine Klasse hat jetzt, sagen wir mal, 30 Kinder, nicht 30 arbeiten mit dem Hasen. Also manche werden vielleicht auch sagen, ich hasse diesen Hasen.
Das kann durchaus sein.
Ja, also was ja auch völlig normal ist. Vielleicht braucht man ja nur 5 Tablets oder so in der Klasse, weil die das gerne machen und vielleicht diese Unterstützung ja auch brauchen und gerne machen.
Ja, oder du hast jetzt ein blödes Beispiel. Was ist, wenn ein Lehrer zum Beispiel sagt, weil die App ist ja schon selbsterklärend. Ne? Es wird einem alles gezeigt in einfachen Schritten. Die Figuren reden mit dir, sie erklären es dir. Ich habe eben schon gesagt, Kinder sind ja schon pfiffig. Ne? Wenn jetzt der Lehrer zum Beispiel sagt, damit arbeite ich nicht, weil der ersetzt ja dann irgendwann meinen Job. Ne? Das halt, also früher war es so, ihr schlagt jetzt Seite 30 im Buch auf, ne? Und dann gehen wir das durch, ne? Und da muss er ja bei der App nicht dabei sein. Die App macht ihr eigenes Programm, ne? Und dann könnte ich auch als Lehrer sagen, wir wollen das nicht, weil wofür bin ich denn da noch da? Ja, ich verteile die Pads und lade sie auf.
Ne? Ja, Ich verstehe, woher diese Idee kommt, aber wirklich, ich glaube, das denkt niemand. Weil Lehrkräfte haben in den letzten Jahren so viel mehr Verantwortung bekommen und so viel mehr Aufgaben, dass sie froh sind in aller Regel, wenn ihnen irgendetwas abgenommen wird. Ja. Weil die wissen dann, oh super, dann habe ich mehr Zeit, mich mit dem Kind zu unterhalten, nochmal darüber, wie wichtig es doch wäre, jetzt das und das doch nochmal auch am Nachmittag mal zu üben oder das andere Kind, was gerade von zu Hause irgendwelche Schwierigkeiten mitbringt oder Trost benötigt oder. Es gibt so viele Bereiche, dass die Lehrkräfte, so mein Eindruck, sehr froh sind, wenn Dinge abgenommen werden.
Und selbstständiges Lernen ist ja auch immer mehr im Kommen. Also man sagt ja, durch selbstständiges Lernen lernt man auch besser. Und ich muss auch sagen, es ist auch eine schlechte Lehrkraft, die sagt, hier, du hast 45 Minuten das Tablet und das war's, Unterricht vorbei, ist dann auch kein toller Lehrer.
Also, gut, aber wir könnten jetzt hier auch, das machen wir heute nicht, weil es ist...
Über Lehrer lästern, das können wir auch.
Nein, aber wir sind ja hier, ich habe es ja schon gemerkt, wir sind hier in einem etwas ernsthaften Format. Ne? Wenn wir jetzt hier mit einer Poolrotzenwasserfolge wären, dann würden wir wahrscheinlich jetzt auch wieder irgendwelche Anekdoten erzählen, was wir nicht machen. Aber es gibt dann auch immer so Typen, ne, wo man gemerkt hat, irgendwie, die nicht ihr Temperament zügeln konnten oder so. Ne? Ich meine, das ist immer die schönste Vorstellung, dass ein Pädagoge sich immer zurückhält und immer rational denkt und im Wohl des Kindes. Ne? Jetzt sind wir natürlich alle Menschen und es ist halt auch nicht immer möglich. Ne?
Dass ein Pädagoge immer rational denkt und zum Wohl des Kindes. Im Idealfall ja. Ich meinte
den utopischen Idealfall.
Okay, ja? Gut. Realität ist auch oft so, ich muss noch hier 4 Stunden bleiben, hoffentlich ist die Zeit bald vorbei. Ja, war schon ein guter Idealfall.
Das ist Utopie, ich sage nichts anderes.
Ja, Tom, möchtest du noch irgendwas über deine App sagen, was wir noch vergessen haben?
Also ich könnte ja stundenlang reden, also darüber, dass wir das in einem Forschungsverfahren entwickelt haben. Das habe ich doch erzählt, fällt mir gerade auf. Dass die ersten 100 Schulen, die es möchten, habe ich vielleicht auch erzählt, aber das würde ich gerne nochmal wiederholen, die App kostenfrei nutzen können. Geht mal auf mambio.de und dann meldet euch bei uns. Ansonsten bin ich aber, konnte ich jetzt alles loswerden, was ich über die App sagen wollte. Aber was ich vielleicht sagen möchte, ist dieses, ich habe ja vorhin erzählt, was so die Motivation war, diese App dann auch letztlich zu entwickeln. Und der Hintergrund ist einfach, dass wir gemerkt haben, dass man in diesem einen Bereich etwas verändern kann. Dass es da also ein etabliertes System wie diese Fünferbündelung, haben wir festgestellt, ist nicht für alle Personen geeignet und deswegen benötigt man auch neue Lösungen. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch für viele andere Bereiche noch gilt. Und ich weiß, ich ahne ja, was hier so die Zielgruppe dieses Podcasts ist. Also wenn ihr im pädagogischen, sozialen Bereich arbeitet und merkt, ja, bei dieser einen Sache, da habe ich eine gute Idee, da kann ich was verändern, dann schaut euch das mal genauer an. Ihr müsst ja nicht gleich forschen, aber geht der Sache nach, entwickelt vielleicht was Neues und zeigt es der Welt, um zum Beispiel mehr Inklusion zu ermöglichen.
Zum Abschluss hätte ich noch einen Verbesserungsvorschlag für die App.
Ja,
das ist richtig gerne. Gut, oder? Wenn man sowas zum Schluss sagt.
Das ist jetzt ganz wichtig, ja.
Nee, mir ist wirklich aufgefallen, sie hat keine Musik, keine Startmusik. Oder war einfach nur der Ton nicht an? Also ich weiß es nicht. Hat die App eine Startmusik?
Die hat natürlich keine Startmusik.
Weil, okay.
Und das hat auch tatsächlich einen Grund.
Oh, das interessiert mich.
Du meinst
mich
auf wirklich. Dem Titelbildschirm.
Auf dem Titelbildschirm, weil ich finde eigentlich so eine Startmusik und wenn die so im Kopf drinne bleibt, hat das irgendwie was so Wohliges. Ah, ich bin wieder zurück in dieser Lern-App oder man kennt das ja bei einer Serie zum Beispiel, wie so eine Musik auch so aufbauend sein kann. Ja,
einen Wiedererkennungswert auch, ne?
Also das, was ich euch gezeigt habe, war dann so diese erste Seite, wenn man die App quasi neu öffnet. Und da ist keine Startmusik, damit der Nervfaktor gerade im Klassenraum erstmal reguliert ist nach unten. Weil oft ist dann vielleicht noch der Kopfhörer nicht damit verbunden und so weiter. Was wir aber haben, ist eine Titelmelodie, bevor ein Abenteuer beginnt. Und die bleibt im Ohr und die habe ich euch gezeigt. Mhm. Von Barbara Henneberg, die das singt, wenn Mambi da durchs Weltall fliegt.
Ja.
Und die gibt es sehr wohl und ich denke, dass das nicht nur Ohrwurm-Charakter haben kann, sondern auch gerade Kindern ganz besonders gefällt und dann auch dieses wohlige Gefühl vielleicht vermittelt, von dem du gesprochen hast.
Gut, dann nehme ich meine Kritik wieder zurück.
Cool 1A, Mambi. Mit Mambio neue Welten entdecken, Rätsel lösen, Freude wecken, Zahlen mit Plus und Minus verbinden, ganz leicht dann eine Lösung finden. Mambi, Mambi, Freund und Held, du erklärst die ganze Welt. Mambi, Mambi, leg jetzt los, der Spaß mit dir ist riesengroß. Heidewitzka, Ratzi, Fatz. Mambi, unser Riesenschatz. Alles klar?
Cool, 1A.
Die App ist ja relativ neu, eigentlich noch ganz am Anfang seines Abenteuers. Und du hast es ja schon angekündigt, es wird Updates geben, es wird noch weiterentwickelt, dass also quasi die Kinder, die jetzt damit starten, die nächsten Jahre von Mambi begleitet werden, im Idealfall, ne? Mhm. Und deswegen ist es eigentlich ein schönes Bild. Ich meine, er reist durchs Universum, haben wir gesehen. Und die Reise beginnt gerade erst von Mambi.
Das stimmt, ne? Ja. Und die Frage ist auch, wohin die Reise geht.
Ja, das ist zum Beispiel auch zu quadratische Gleichung zum Beispiel, Thomas und ich auch wieder
Mambi spielen können. Sollte Mambi die Welt der Algebra sich noch erschließen, sage ich euch Bescheid, auf jeden Fall. Aber die Reise beginnt und auch vieles werden wir jetzt noch herausfinden. Zum Beispiel, was wünschen sich Schulen, wenn sie die App verwenden? An welchen Stellen würden sie gerne noch Änderungen vornehmen? Wir bekommen ganz viele Rückmeldungen und das ist sehr schön. Mhm. Und wir schauen uns an, was wir davon umsetzen möchten, was wir davon umsetzen können und setzen das dann auch weiterhin um. Aber genauso interessiert uns auch, was sich Kinder und Eltern wünschen, die das zu Hause einsetzen.
Im besten Fall wird Mambi ein Begleiter fürs ganze Leben, dass wenn man dann irgendwann in die Pubertät kommt und dann auch diese Fragen beantwortet werden.
Ja, da werde ich dann dich als Skriptautor hinzuholen.
Das war mein Ziel heute.
Möchtest du vielleicht, Entschuldigung, ich habe dich gerade...
Ich wollte nur sagen, ja. Mambio soll tatsächlich bis zum Ende der Grundschule gehen. Da sehen wir so unsere Expertise. Und dann,
Wir haben ja so ein bisschen...
Wir backen erstmal kleine Brötchen.
Ja, genau. Als du auf Toilette warst und Thomas und ich hier so in deinem Büro rumgelaufen und haben alle Schubladen geöffnet und haben gesehen... Wir haben so
rumgeschnüffelt, den Safe gecheckt haben.
Zum Glück 1, 2, 3, 4, steht die Safe-Nummer hier unterm Tisch. und da haben wir gesehen, du hast auch Mambio Aufkleber und es wäre auch toll, wenn wir so ein paar verlosen. Hast du da welche? Für die Podcast-Hörer.
Sehr gerne. Das bringt uns eigentlich daran zurück, wie wir uns mal kennengelernt haben und ich auch ein großzügiges Aufkleberpaket.
Ich glaube, 7 Sticker hast du von Thomas bekommen, oder? Ja. Hast du denn 7 Mambio-Aufkleber für uns?
Die habe ich und
witzig.
Das wäre eigentlich nur fair, wenn ich die jetzt euch mitgebe und oder ich verschicke die von hier direkt.
Ja, mach das so, weil sonst müssten
wir hier vor Ort sein. Die sollen sich bei uns melden, wir leiten es an dich weiter, weil dann kriegen sie es auch pünktlich.
Aber ich würde ja gerne weitermachen. Ich habe auch so kleine kleine Buntstifte gesehen. Vielleicht kann man ja davon auch zwei Packungen verlosen.
Also wir machen das so. Wir verlosen, fünf Pakete.
Ja.
Und zwar mit einem Aufkleberbogen und einer kleinen Stiftepackung.
Das ist toll.
Das ist das. Man merkt, wir haben jetzt die eine Stunde Marke durchbrochen. Jetzt kommen langsam irgendwie so die. Jetzt lockert sich hier die Runde auf, jetzt wo wir eigentlich am Ende sind.
Ne? Ja, aber das war ja auch eigentlich ein ernstes Thema. Ich fand das eigentlich.
Das habe ich auch gemerkt.
Ja, und ich würde mir eigentlich wünschen, vielleicht hast du ja Lust, nochmal in diesem Format hier zu sein. Ich würde auch gerne darüber sprechen, wie das so ist in der Uni, wenn man so schlau ist wie du, wie man da so durch die Runden kommt, hat man Freunde und so. Also es werden so die anderen Themen, die mich
interessieren. Wenn man so schlau ist wie du, hat man dann Freunde.
Also Benjamin.
Nein, aber er ist wirklich ein interessanter Gesprächspartner, oder?
Ich habe nie was anderes behauptet. Ja, deswegen, ich freue mich, dass wir das heute in dieser Runde mal besprechen durften. Aber es ist nicht mein Format, ich moderiere jetzt hier nicht ab. Ja?
Ja, ich werde jetzt abmoderieren. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht, Dr. Torben Riekmann. Muss ich lachen.
Danke, dass du lachst. Das hat mir Jahre meines Lebens gebracht.
Also, liebe Hörer, wir sehen uns, oder wir hören uns besser gesagt, wieder so in 5 Monaten. So oft kommt ja dieses Format hier nicht.
Ja, ich möchte deine Schwester Fabienne an dieser Stelle grüßen und ich hoffe, ich habe sie würdevoll vertreten.
Ich glaube schon.
Das freut mich.
Und das Thema Grenzüberschreitung ist nicht beendet. Teil 2 kommt wirklich auch noch.
Da solltest du mich auch wieder einleiten. Einladen.
Zu dem Thema Grenzüberschreitung.
Bei Grenzüberschreitung bin ich gut. Aber als
Negativbeispiel.
Als Negativbeispiel, genau. Ja.
Okay, das machen wir. Okay. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann.
Ciao.
Eine Rotz- und Wasser-Produktion.